Elfenbeinspiegel, um 1300. Gelesen von Elke Heidenreich. Wenn man die Leute bittet, in ihrem Kopf Mittelalter und Frauen zu addieren und den ersten Begriff zu nennen, der ihnen in den Sinn kommt, lautet dieser meist Keuschheitsgürtel. Man stellt sich aus irgendeinem Grund gerne vor, die edlen Damen hätten damals mit Metallzähnen vor der Scham zu Hause rumgesessen und darauf gewartet, dass ihre offenbar krankhaft eifersüchtigen Ehemänner von ihren barbarischen Kreuzzügen gegen den Islam heimkehrten. In Wahrheit scheint dieser berühmte Gürtel allerdings mehr Mythos als Realität gewesen zu sein. Ein paar Exemplare davon hat es natürlich gegeben. Er wurde im 14. Jahrhundert im italienischen Padua erfunden und dort auch teilweise genutzt. Wirklich verbreitet wird diese archaische Praxis der Überwachung weiblicher Tugend aber nicht gewesen sein, ganz im Gegenteil. Ab dem 12. Jahrhundert blühte die weibliche Sexualität für einen kurzen Moment regelrecht auf. Den Startschuss dafür gab Frankreich und der Hof der ohnehin aufregenden Königin Eleonore von Aquitanien. Als junge Frau war die aufbrausende Eleonore, die von einer stürmischen Liebe im Sinne ihrer berühmten Zeitgenossen Abélard und Héloïse träumte, mit dem eher unterkühlten und sehr gläubigen französischen König Ludwig VII. Verheiratet worden, mit dem sie wenig Freude hatte. Um einem leidenschaftslosen Leben zu entgehen, ließ sie die Ehe nach wenigen Jahren annullieren und heiratete stattdessen den gleichgesinnten Heinrich II. Von England. Sie war die Mutter von Richard Löwenherz, an der Verbreitung der Lancelot-Legende beteiligt, war unerhört willensstark und, darum geht es hier, eine große Förderin von allem, was schön ist und froh macht. Kunst, Musik, Gesang und vor allem die Liebe. Als Enkelin des angeblich allerersten Troubadours der Geschichte setzten sie und später ihre Tochter viel daran, eine neue Idee zu verbreiten, die das Leben der Frauen am Hof vollkommen verändern sollte. Die Idee des Finamor, des Amour Courtois, der höfischen Liebe. In seinem im Auftrag von Aliénor verfassten Text De Amor schrieb André de Chapelain diesbezüglich: Die Männer sind nichts, sind unfähig, von der Quelle des Guten zu trinken, wenn nicht eine Frau sie dazu bringt. Alles Gute auf der Welt wird aus Liebe zu einer Frau vollbracht, um von ihr gelobt zu werden. Auf einmal war die Frau, zumindest die höfische, die Königin von allem. Man widmete ihr alles, was man tat, besang sie, verehrte sie, machte sich auch gerne lächerlich, indem man präromantisch drohte: Sie oder der Tod. Je nach Geschmack klingt das anstrengend oder wundervoll. Zumindest erlangte die Frau durch dieses neue Konzept und die Aufwertung der leidenschaftlichen Liebe einen neuen Platz und ein Ansehen außerhalb der Religion. Zum vielleicht allerersten Mal in der Geschichte verbreitete sich unter den Männern der Gedanke, dass Zuneigung auf Gegenseitigkeit beruhen sollte und sie sich schon etwas einfallen lassen mussten, wenn sie von einer Dame irgendetwas, ihre Gunst, einen Kuss, vielleicht sogar mehr, bekommen wollten. Zum ersten Mal dämmerte ihnen, dass man eine Frau nicht von ihrem Vater geschenkt bekommt oder einfach über sie herfällt, weil einem danach ist, sondern sie verführen und ihre Liebe oder ihre Lust erstmal entfachen muss. Denn eine Dame muss ihren Liebhaber als Freund, nicht als Meister ehren. So schrieb es der weibliche Troubadour Marie de Ventadour einmal. Von nun an sollte es in dieser Kultur der Liebe nicht mehr um einen aktiven Mann und eine passive Frau gehen, sondern um ein Spiel zwischen zwei gleichgesinnten Gegnern. Dieser Handspiegel aus Elfenbein aus dem 13. Jahrhundert stellt jenen Gedanken auf besonders schöne und einprägsame Weise dar. Auf den ersten Blick geht es um ein banales Schachspiel. Zwei Gegner, ein Mann und eine Frau, grübeln über dem Brett. Jeder überlegt genau seinen nächsten Zug. In Wahrheit ist es eine Allegorie des Amour Courtois. Das Schachspiel wurde im Mittelalter oft als Sinnbild dieser Liebe genutzt. Selbst in Tristan und Isolde kommt es als solches vor. Die Szene suggeriert Ruhe, eine Begegnung auf Augenhöhe, kein Kampf zwischen den Geschlechtern, sondern ein einvernehmlich begonnenes Spiel. Beide sitzen auf der gleichen Höhe, beide spielen am selben Brett. In anderen Versionen dieses Spiegels schauen noch ein paar Neugierige zu. Sie wollen wissen, wie es ausgeht. Der Mann kann siegreich sein oder auch nicht. Der Ausgang ist nicht von vornherein festgelegt. Die Frau kann aufstehen und gehen, kann Nein sagen. Oder eben, wenn sie möchte, ja. Ein Vorteil dieser neuen spielerischen Kommunikation war, vom Spaß einmal ganz abgesehen, dass man von nun an Wert darauf legte, dass die Frauen ein bisschen gebildet sind. Um miteinander spielen zu können, muss man nicht nur die Regeln kennen, sondern auch seinen Geist wach halten. Sonst macht das Ganze keinen Spaß. Das bedeutete, dass man die Frauen am Hof in Literatur und Philosophie unterrichtete, sie dazu ermutigte, originelle und spitze Gedanken zu formulieren, eine Meinung zu haben und diese zu äußern. Das war eine Revolution. Nun wäre es natürlich naiv zu glauben und falsch zu behaupten, die höfische Liebe habe das Machtverhältnis zwischen Mann und Frau verändert. Das hat sie nicht. Zum einen, weil man nur den edlen Damen mit Respekt und einer gewissen Unterwürfigkeit begegnete und die Frauen des Volkes unverändert grob behandelte. Zum anderen, weil die Gegner, anders als es das Bild suggeriert, nie wirklich gleichgestellt waren. Zumindest nicht gesellschaftlich. Ein Mann musste mit einer Frau spielen, die vom sozialen Rang her höher stand als er. Wahre Egalität, dieses bis heute so schwierige Konzept, wollte man nicht. Außerdem musste die Dame vergeben sein, verheiratet, verlobt, am besten mit einem bewunderten Herrscher. Es ging so gesehen weniger um die Frau als um eine Idee von ihr, um Eroberung und den Kampf mit einem anderen Mann. Dass sie nicht zu haben war, kam den Herren gelegen. Schließlich wollten sie weniger gewinnen als spielen. Und doch hat diese durch eine Frau angestoßene Neudefinition der Liebe und der Interaktion zwischen den Geschlechtern das Leben vieler höfischer Damen interessanter, amüsanter und lebendiger gemacht und ihnen im profanen Leben die Tür zum Wissen geöffnet. Es hat ihnen beigebracht, dass sie nicht passiv daneben stehen müssen, während andere für sie entscheiden, sondern sie sich auch ans Brett setzen und zum Spiel auffordern können.